Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde zu Life is Strange Before the Storm, Episode 1. Wir haben uns entschlossen, wir machen mal eine Viertelstunde zu dieser ersten Episode und eine Wertschätzung gibt's erst, wenn alles erschienen ist. Life is Strange Before the Storm werde ich Viertelstunden mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag, André.
Bist du schon ganz aufgeregt? Bist du hochgradig angespannt?
Nee, im Gegenteil. Also Life is Strange rangiert bei mir unter ferner Liefen, könnte mir egaler nicht sein. Das wirkt ein bisschen grob, weil ich auch mitbekomme, wie sehr die Spielergemeinde dieses Spiel ins Herz geschlossen hat, wie positiv auch die Reaktion auf diese erste Episode der Prequel-Staffel sozusagen ausfallen. Aber mich hat damals beim kurzen Reinspielen das Original Life is Strange einfach nicht berührt. Das war mir zu viel Highschool-Drama, zu klischeehaft und zu sehr auf den Teenager fokussiert. Meiner Meinung nach, ich habe das dann fallen lassen wie einen kalten Hamburger, der mir nicht schmeckt. Und seitdem nicht mehr angefasst und deswegen bin ich doch jetzt der ideale Gesprächspartner, um ganz nüchtern, ja, um ganz faktenbasiert herauszufinden, was das jetzt soll mit der ersten Folge des Prequels.
Abgeklärt, ja, mit allen Wassern gewaschen.
So ist es. Nun, das Ding kommt jetzt von einem anderen Entwickler, das kommt nicht mehr von Dontnod, sondern von einer ehemaligen Portschmiede und einem eher kleineren Entwickler.
Ja, es kommt von einem Entwickler namens Deck Nine, von dem ich erst gedacht habe, das sei ein neues Studio. Es ist aber nur ein umbenanntes Studio, nämlich Idle Minds. Und das sind bekanntermaßen die Entwickler von Pain für PlayStation 3. Wir erinnern uns, das ist das Spiel, wo man mit einer riesigen Schleuder eine Spielfigur irgendwo in eine 3D-Umgebung schießen muss. Und zwar möglichst so, dass sie möglichst viel Schmerz erleidet. Dann konnte man das Ganze in Replays zusammenschneiden und. Ich hatte viel Spaß mit Pain. Ich dachte damals, Mensch, von dem jungen, kleinen, originellen Entwickler, da kommt bestimmt noch richtig viel. Aber du sagst es richtig, dann kamen vor allem Portierungen. Ja, und jetzt kommt eben das Prequel zu Life is Strange, von denen es gibt es auf Steam. Es kostet für alle drei Episoden 17 Euro und dann gibt es noch eine Deluxe Edition, die hat auch noch eine Bonus-Episode mit im Gepäck. Das hat mich ehrlich gesagt so im Nachgang so ein bisschen irritiert. Bin mal gespannt, was das hinterher wird. Ich hoffe, es wird eher verzichtbar. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sprechen nur über die Episode 1, die lässt sich so in 3-4 Stündchen, je nachdem wie gründlich man das spielt, durchspielen und erzählt die Vorgeschichte. In Life is Strange geht es darum, dass dort eine Schülerin verschwunden ist, Rachel Amber, und Rachel war eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von Chloe, einer der beiden Hauptfiguren aus Life is Strange, und genau um diese Beziehung zwischen Chloe und Rachel geht's in diesem Prequel.
Ist es denn von dem, was dieses Spiel macht und von den Vibes, die es anschlägt? Ich höre oder lese bei Facebook immer wieder, dass Fans des ersten Teils des Originals das Gefühl haben, nach Hause zu kommen. Wieder praktisch etwas zu erleben, was sie vermisst haben und es scheint in dieselbe Bresche zu schlagen. Stimmt das? Ist das Spiel prinzipiell von der grundlegenden Aufmachung und von den Tönen, die es insbesondere anschlägt, vergleichbar mit dem Original und ist es da auch so stilsicher?
Ja, ich habe erst gedacht, oh Gott, ne, Prequel von einem anderen Entwickler, das sieht immer so ein bisschen aus nach, lass uns nochmal schnell ein bisschen Geld verdienen, die Marke soll den Leuten im Kopf bleiben, aber der eigentliche Hauptentwickler hat entweder noch keine Zeit oder keine Lust, eine echte Fortsetzung zu präsentieren und deswegen macht man das so, deswegen habe ich eigentlich erwartet, uiuiui, das geht wahrscheinlich in die Hose. Das ist bislang zumindest nicht in die Hose gegangen, das Spiel trifft diese Tonalität, diese Teenager-Geschichte, diese Jugendgeschichte eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es hat einen schönen melancholischen Soundtrack. Es geht auch da wieder so um jugendliche Rebellion. Es geht um Verlust und um Freundschaften und Beziehungen. Und das ist sozusagen vieles, was sich auch im Original wiedergefunden hat. Man trifft mit Chloe einen sehr vertrauten Charakter, also eine der beiden Hauptfiguren aus dem Vorgänger. Ich sagte es schon, die trifft man wieder. Es spielt auch wieder in Arcadia Bay. Das heißt, man erkennt auch viele Schauplätze aus dem Originalspiel wieder. Insofern kann ich schon relativ gut verstehen, dass die Leute sagen, ja, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn sie eine große Bindung zu dem ersten Titel hatten. Ich würde gleich noch einen draufsetzen und sagen, Das wird auch daran liegen, dass es das Spiel wieder relativ gut schafft, in manchen Szenen so Erinnerungen an die eigene Jugend zu wecken. Da sind dann die Figuren halt, die schwänzen die Schule und unternehmen gemeinsam was und machen halt albernen Kram in irgendeinem Park. Und das sind so Sachen, wo man sich, finde ich, so ein bisschen wiederfindet, wo man so ein bisschen denkt, so ach ja, die Jugend, ne? Wenn man so außerhalb der schulischen Verpflichtungen relativ frei und ungezwungen war und die Welt war deine Auster. Sebastian, erinnerst du dich noch?
Dunkel. Die Welt war meine Kettwurst. Wie ist es denn, zehrt dieses Spiel viel von den Referenzen an das erste Life is Strange? Oder anders gefragt, sollte man das erste Life is Strange vorher gespielt haben? Oder kann man sich jetzt hier in diese erste Episode auch ohne Vorwissen reinstürzen und wird das alles verstehen und auch so wahrnehmen wie ein Eingeweihter?
Man kann das alles verstehen und man kann das auch so spielen. Man wird es aber nicht so wahrnehmen wie ein Eingeweihter. Das kann ich allerdings nicht erklären, ohne dass ich erhebliche Spoiler über das Original Life is Strange von mir gebe. Und das machen wir in der Viertelstunde ja einfach nicht. Dementsprechend, also die Wahrnehmung des Ganzen, bis hin sogar vielleicht zur Tonalität des Ganzen, die wird schon sehr unterschiedlich sein. Insbesondere, glaube ich, wenn man das Original nicht gespielt hat, dann wird man sich wirklich bis zum Ende der Episode denken, worauf läuft das Ganze hinaus? Worum soll's hier eigentlich gehen? Erlebe ich jetzt echt nur die Geschichte von Chloe Price, deren Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und die seitdem halt orientierungslos und wütend durch ihr Teenagerleben rebelliert? Ist das alles? Und was will mir dieses Spiel hinterher erzählen? Gibt's denn da einen großen übergreifenden Handlungsfaden? Und es wird eigentlich erst so gegen Ende der Episode dann so ein bisschen deutlich, wohin die Reise gehen soll. Ich denke, das ist Leuten, die den Vorgänger gespielt haben, zumindest also ein Teil dieser Thematik ist denen dann natürlich viel schneller klar.
Jetzt haben wir relativ abstrakt drüber gesprochen, was es für einen Ton anschlägt und so weiter, aber nehmen wir die Gans doch mal beim Hals. Oh Gott, ich und meine Idiome heute. Und sprechen ein bisschen darüber, was man da eigentlich tut. Gameplay, was tust du im Spiel, was ist deine Aufgabe und kannst du vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, welche Handlung sich so entspinnt in dieser ersten Episode. Was macht man da?
Also die größte Änderung im Vergleich zu Life is Strange ist, in Life is Strange hatte man mit der Hauptfigur Max die Fähigkeit, die Zeit zurückzuspulen. Das war ein ganz netter Kniff, weil man dadurch auch dann zum Beispiel unliebsame Konsequenzen von Handlungsentscheidungen rückgängig machen konnte. Diese Mechanik hat man fallen gelassen, konsequenterweise, da Max in diesem Prequel zumindest bislang nicht auftaucht. Jetzt gibt's eine neue Spielmechanik, die das ersetzt, zumindest teilweise. Und zwar gibt es Wortgefechte. Da wirst du dann zum Beispiel direkt am Anfang, das ist jetzt ein Spoiler, der ersten 5 Minuten mit einem Türsteher konfrontiert und der will Chloe nicht in so eine Party, so einem Bandauftritt, zu einem Konzert in so einer miesen Kaschemme reinlassen. Und jetzt kannst du mit dem ein Wortgefecht anfangen und deine Aufgabe ist es dann immer, die Worte des Gegenüber gegen ihn zu verwenden. Du musst also gucken, was sagt der, und dann kriegst du verschiedene Begriffe zur Auswahl gestellt und du musst den finden, der irgendwie Bezug nimmt auf das Vorhergesagte, und wenn du den richtig auswählst, dann gewinnst du diese Wortgefechte. Das ist relativ simpel, es ist lange nicht eine so zentrale Mechanik wie dieses Zeit-Zurückspul-Feature, das kommt nur an ein paar ausgewählten Stellen vor. Es ist auch ehrlich gesagt ein halbwegs müßiges Feature, weil hinterher versuchen sie das ein bisschen anspruchsvoller zu machen, indem sie diese Bezugnahme stärker verschleiern, was aber dann dazu führt, dass du manchmal davor sitzt und dir denkst so, okay, das war jetzt der richtige Begriff, naja. Kurz gesagt, es ist kein besonders weltbewegendes Feature, es spielt aber auch keine allzu große Rolle, es spielt sich jetzt mehr denn je wie so ein Telltale-Spiel, rumlaufen, Dinge anschauen, sich die Gedanken von Chloe dazu erzählen lassen, ab und zu mal auch handlungsrelevante Entscheidungen treffen.
Sind das nette Charaktere, mit denen du da zu tun hast? Sind die gut vertont? Nimmt man denen das alles ab? Also fällt es dir leicht, dich drauf einzulassen, oder musst du da ein bisschen auch mal ein Auge zudrücken?
Sowohl als auch. Ich muss gestehen, ich finde die Konflikte in Life is Strange Before the Storm erheblich konstruierter teilweise als im Original. Das habe ich da viel besser in Erinnerung. Also es gibt zum Beispiel, das muss ich überlegen, dass ich das nicht spoiler. Na gut, bleiben wir bei dieser Szene ganz am Anfang. Das mit dem Türsteher. dass der Typ Chloe dann reinlässt, weil sie halt so ein loses Mundwerk hat und ihn überzeugt, weil sie so frech und selbstbewusst aufgetreten und irgendwie cool ist. Not buying it. Ja, also überhaupt nicht. Und es gibt eine ganze Reihe von Szenen, wo dann irgendwo auch Konflikte zwischen den Charakteren hinterher, dann gibt es einen Konflikt zwischen Rachel und Chloe, wo sie auf einmal ein bisschen komisch ist. Und für mich war als Spieler sofort klar, aus dem Kontext. Und der Kontext war auch Chloe als Figur bekannt. Man ist ja häufig in einer Position, wo man mehr weiß als diese Figur. Das war aber nicht der Fall. Und wo ich mir gedacht habe, so, ach komm Mädchen, bitte, ja, zähl doch mal eins und eins zusammen. Und dann muss ihr das hinterher vorbuchstabiert werden, was da tatsächlich passiert ist. Solche Sachen, das weiß ich nicht, ist ein bisschen länger her. Und bei Life is Strange weiß ich, es gab da auch Sachen, die mich gestört haben. Ich bin da lange Zeit über die erste Episode nicht rausgekommen, weil ich die furchtbar scheiße fand, insbesondere den Einstieg. Und hinterher fand ich dann das Gesamtwerk ziemlich toll. Vielleicht ist das ja auch so ein Fall, dass man da erstmal reinkommen muss. Was es gut macht, ist halt wirklich diese Teenie-Charaktere einigermaßen glaubwürdig darzustellen. Das finde ich ganz gut. Es geht ab und zu so ein bisschen auch in die Richtung irritierend, wenn du dann so im Tagebuch auf einmal die Masturbationsfantasien zu Blade Runner eines jungen Mädchens liest.
Haha, sehr gut.
Ja, ja, schon mal so, ne, als Teaser. Das waren, sind dann so Sachen, wo ich manchmal denke so, ja, vielleicht machen sie das ja wirklich, ne, was weißt du schon über junge Mädchen? Aber da habe ich gedacht so, naja. Aber ansonsten macht das Spiel seinen Job sehr gut. Die Sprecher sind sehr gut. Die deutsche Übersetzung hingegen nicht immer auf den Punkt. Ordentlich über weite Strecken, aber nicht immer auf den Punkt. Und da natürlich der wichtige Hinweis, nur Untertitel. Es gibt keine deutsche Synchronisation.
Ich fand es sehr interessant, wie du vorhin auch schon vom Vorgänger oder vom Original Life is Strange gesprochen hast, mit dem ich ja auch keinen langen Kontakt hatte und auch relativ abgeschreckt war vom Einstieg, den du auch nicht gut fandest. Aber etwas, was ich auch schon in vielen Andeutungen gehört habe zum ersten Life is Strange, es wird dann irgendwann ernst, überraschend ernst. Es geht dir dadurch auch nahe, indem halt ab und zu irgendwelche Dinge um die Ecke rumpeln, von denen man nichts ahnt. Siehst du diesen Aufbau, diese Struktur auch mit Before the Storm? Deutet sich das vielleicht an und ist sowas überhaupt in der ersten Episode enthalten oder ist das wirklich bloß Vorgeplänkel zu etwas Größerem?
Naja, das habe ich ja schon. Es gibt durchaus da auch sehr ernste und auch, sag ich mal, berührende Themen. Also der Verlust des Vaters zum Beispiel. Das ist ja halt auch so ein zentrales Element von Chloes Persönlichkeit und das zum Beispiel, das bringen sie schon ganz gut rüber. Auch das Verhältnis dann zur Mutter und dem neuen Freund und all solche Sachen. Das ist schon, finde ich, immer mit einem guten Händchen umgesetzt, sodass man schon so ein bisschen nachvollziehen kann, warum sie sich so benimmt. Manchmal ist sie mir ein bisschen zu ätzend, dass ich denke so, boah, ja, blödes Balk. Umgekehrt muss man aber auch sagen, ey, Teenager benehmen sich halt echt manchmal so. Ich will gar nicht wissen, was meine Eltern manchmal über mich gedacht haben in dem Alter.
Und bist du so zufrieden damit, wie diese erste Episode strukturiert ist, also auch mit dem Ende und mit dem generellen Pacing und hinterlässt sich das Ende zufrieden? Hast du das Gefühl, okay, die Episode ist abgeschlossen, ich bin neugierig auf die nächste, aber ich habe in dieser Spielzeit etwas erlebt, das ich so für sich gesehen, das unterhaltsam war und mich nicht irgendwie frustriert zurücklässt. Und weißt du überhaupt schon, wann die nächste Episode kommt? Also bist du diesbezüglich, hält dich das Spiel da auf dem Laufenden oder musst du jetzt erstmal warten bis zu einem unbekannten Tag, wann es weitergeht?
Ja, oh, viele Fragen auf einmal. Also dann würde ich sie mal der Reihe nach abhandeln.
Entschuldigung.
Insgesamt. Also ich fand's gut, es ist ein schöner Einstieg. Das ganze Setup für weitere Folgen, muss ich sagen, finde ich vielversprechend. Es hatte viele nette Details. Siehst am Anfang gleich, das erste, was du siehst, ist ein Zug mit der Nummer 1337, also Lead sozusagen. Da fangen sie schon so ein bisschen an mit dem Gezwinker an den Spieler. Das finde ich nett. Es gibt so Sachen wie das, dein aktuelles Missionsziel, das kannst du nachschauen und das hat sich Chloe dann auf ihre Hand geschrieben. Es werden immer mal wieder Charaktere im Spiel gehalten, indem die sich über Textnachrichten melden, ohne dass jetzt eine Cutscene nötig wird und so. Das heißt, es hat viele kleine Details, die es sehr richtig macht. Den Soundtrack habe ich schon erwähnt, der ist auch sehr, sehr schön ausgesucht. Die ganze Erzählung passt. Es gibt am Schluss so ein kleines Preview-Video mit Szenen aus nachfolgenden Episoden. Es gibt auch ein Ereignis, das durchaus einen ordentlichen Cliffhanger darstellt. Insofern bin ich schon neugierig, wie das weitergeht. Das Spiel verrät mir nicht direkt im Spiel, wann es weitergeht. Das müsste man sich dann also ergoogeln als Spieler.
Ich nehme an, die Handlung verläuft absolut linear.
Also jein, also die Handlung ist die ist halt wie in einem Telltale-Spiel. Also sie ist nicht streng linear. Du kannst ab und zu Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen, aber es mündet dann an den entsprechenden Stellen halt trotzdem in die gleichen Punkte ein. Also das ist so ein, ach Gott, wie soll ich das beschreiben? Ich habe jetzt so eine geometrische Figur vor Augen, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, es gibt halt einfach kurze Abweichungen sozusagen, das ist dann hier und da mal anders. Und diese Entscheidungen, die werden dann hinterher auch relevant in der Art und Weise, wie bestimmte Charaktere mit dir umgehen. Du kannst zum Beispiel auch am Anfang, wenn du das mit dem Türsteher verkackst, dann kannst du auch auf eine andere Art und Weise dich dort in diese Party einschleichen. Aber sag mal, so die ganz wichtigen Storybeats, die bleiben natürlich dann gleich.
Gibt es sowas wie Quicktime-Events? Kann man irgendwas falsch machen? Gibt es einen sogenannten Fail-State?
Du kannst halt in diesen Wortgefechten, wenn du das gewinnen möchtest und was falsch machst, kannst du den von dir gewünschten Zustand nicht erreichen. Es gibt aber kein tatsächliches Scheitern. Muss man mal gucken, dass der Vorgänger, das Original, hatte durchaus Momente, wo auch die Figuren sterben konnten, und das haben sie dann halt über dieses Zurückspul-Feature behoben. Das heißt, es gab zwar einen Fail-State, aber den konntest du jederzeit sofort wieder rückgängig machen. Da sie das aufgegeben haben, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es sowas gar nicht mehr gibt, sondern dass es jetzt einfach so ist, dass dann einfach nur der Handlungsverlauf anders ist. Wahrscheinlich wird es auch mal hier oder da ein anderes Ende geben. Das wird man abwarten müssen. Ach so, ja, genau. Und die Entwickler haben gesagt, dass sie zwischen den einzelnen Episoden zwischen 8 und 10 Wochen liegen haben werden. Das heißt, man kann wahrscheinlich mit einer Fortsetzung rechnen, irgendwann in 2, 3 Monaten. Meines Wissens gibt es aber noch kein konkretes Erscheinungsdatum für die 2. Episode.
Ich bin ein bisschen irritiert oder verwundert, dass eben hier dieses Element des Zeitzurückspulens fehlt und damit auch so ein bisschen das Versprechen auf das Element des Mysteriösen, dieser Fantasy-Einschlag, dieser Mystery-Einschlag, den der erste hatte, der hat für mich von der groben Beschreibung und von meinem Verständnis des Spiels als Außenstehender wohlgemerkt so ein bisschen die Identität von Life is Strange geschaffen. Ein Teenage-Drama, eine Coming-of-Age-Story und dazu eben noch dieses Drama, diese übernatürlichen Fähigkeiten, Dinge, die auch so ein Jugendromane oft abbilden, Jugend-Fantasy-Literatur und so weiter. Von außen betrachtet erscheint mir jetzt Before the Storm relativ zahm, relativ ja fast schon bürgerlich. Gibt's da auch irgendwo dieses Versprechen auf mehr, auf das Übernatürliche, auf das bigger than life, larger than life, irgendeine Geschichte, die mehr ist als eine ganz in Anführungszeichen gewöhnliche Highschool-Drama-Erzählung?
Also erstens, man muss überlegen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Highschool-Drama, was da erzählt wird, es ist ein Jugenddrama. Also das ist in dem Falle nochmal anders, weil dieser Schauplatz der Highschool zumindest bislang eigentlich keine große Rolle spielt.
Ach so.
Und zum Zweiten, es gibt Andeutungen. Also im Originalspiel gab es immer durchaus mystische Elemente, nämlich zum Beispiel dieses geisterhafte Reh, das immer wieder aufgetreten ist. Und es gibt auch hier solche symbolhaften Elemente in dem Spiel, inwiefern die hinterher eine Bedeutung entfalten über so ein Element am Rande hinaus, das man interpretieren kann, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Okay, jetzt haben wir ja schon auch über eine Viertelstunde drüber gesprochen und mir gehen langsam die schlauen Fragen aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles aus dir rausgekitzelt habe, was du sagen wolltest, aber du kannst ja zum Schluss vielleicht nochmal irgendwelche Lücken füllen und das Kind zu Bett bringen.
Ja, ich glaube, wir haben es einigermaßen abgehandelt. Wie gesagt, viele Dinge stehen noch unter Vorbehalt. Einfach mal abwarten, was hinterher noch kommt. Ich finde, es ist tatsächlich, ich war positiv überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, das wird wahrscheinlich wie so oft in einem Fiasko enden. Ich finde aber, der Knein hat eigentlich die Tonalität der Reihe sehr gut getroffen. Sie fängt auch den Charakter von Chloe wieder sehr gut ein. Ich hatte eigentlich sofort wieder das Gefühl, ach schön, sowas ganz anderes als Erzählung mal vorgesetzt zu bekommen. Ganz alltägliche Probleme und Nöte, die einem aber dann trotzdem sogar viel näher gehen als das übliche, oh mein Gott, die Welt geht untergesäuselt, in das sich Spiele sonst gerne reinstürzen. Es ist noch simpler geworden, es ist noch mehr tatsächlich eine interaktive Story, ein interaktiver Film als ein Spiel, also noch mehr als Life is Strange ohnehin schon. Finde ich allerdings, ist kein großer Beinbruch. Ehrlich gesagt, diese neue Spielmechanik mit diesen Wortgefechten, naja, ehrlich gesagt, die hätten sie von mir aus auch noch weglassen können, aber ansonsten macht es seine Sache ganz gut. Ich bin gespannt, ich möchte es auch gerne weiterspielen und bin sehr auch interessiert daran zu sehen, wie ich dann hinterher, wenn dann alles erschienen ist, über das ganze Ding denke. Das, würde ich sagen, ist so der Zwischenstand, die Wasserstandsmarkierung jetzt im September. Und insofern, meine Damen und Herren, das war's mit der, Viertelstunde plus X zu Life is Strange Before the Storm. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich danke euch, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und wir hören uns dann voraussichtlich in 4 Monaten oder so mit der Wertschätzung zum Gesamtwerk wieder. Bis dahin.